Wie schön wäre es nur, endlich mal wieder auf ein Konzert zu gehen. Die mitreißende Live-Musik, die einzigartige Stimmung im Publikum und der tosende Applaus. All das bleibt uns seit Beginn der Corona-Pandemie verwehrt. Wie sieht die Situation da wohl erst backstage aus? Wie gehen KünstlerInnen, die es gewohnt sind, auf der Bühne zu stehen, damit um, dass plötzlich keine Gigs mehr stattfinden dürfen? Wie beeinträchtigt das Leben im Lockdown ihr künstlerisches Schaffen? Und braucht die Kulturszene eine stärkere Lobby? Über diese Fragen möchten wir, Lukas Schilling und Paula Variani, heute mit Sigi Dresen sprechen. Sigi ist in der deutschen Musikszene nicht nur als Pianist, sondern auch als Produzent bekannt. Obwohl Sigi sich im Jazz zu Hause fühlt, wird im Gespräch schnell deutlich, was er meint, wenn er sich selbst als Open-Minded Musician bezeichnet. Er erzählt uns von den Veränderungen in seinem facettenreichen Alltag als Musiker, seinen aktuellen Projekten und den neuen Herausforderungen in seiner Rolle als Dozent an der Universität Hildesheim in Corona-Zeiten. Das Interview mit Sigi Dresen ist Teil der Cinefunk-Podcast-Staffel zur Projektreihe Halt in Zeiten der Erschütterung und ist in Zusammenarbeit mit Studierenden des Studienprogramms Ziviles Engagement und Studium Verbinden an der Universität Hamburg unter der Leitung von Cornelia Springer entstanden. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis zur Tonqualität. Da wir unser Gespräch unter den aktuellen Corona-Bedingungen online aufzeichnen mussten, bitten wir um Verständnis, wenn es hier und da mal knackt oder knistert.
Sigi, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für ein Gespräch mit uns, sei es jetzt auch nur im digitalen Raum.
Sehr gerne.
Du bist ja künstlerisch sehr facettenreich unterwegs, sei es jetzt als Musiker in den verschiedensten Konstellationen, als Produzent oder auch als Dozent und Lehrer. Inwieweit hat sich die Pandemie jetzt auf deinen persönlichen kreativen Prozess ausgewirkt? Also, wo gibt es für dich aktuell noch Inspiration zu finden?
Inspiration ist was anderes als der Künstler, als die künstlerische Tätigkeit sozusagen. Also unterm Strich muss ich erstmal sagen, dass ich persönlich relativ glimpflich durch diese ganze Geschichte bisher komme. Das hat verschiedene Gründe. Ich kann es jetzt auch mal ein bisschen weiter ausholen. Also erstmal habe ich drei wirtschaftliche Standbeine. Das erste Standbein ist meine Dozentur an der Universität in Hildesheim, wo ich halt Studenten eben auch unterrichte und eigentlich auch Bandtraining mache, wenn es Corona erlauben würde. Und das zweite Standbein ist mein Tonstudio, was ihr im Hintergrund seht. Das kostet natürlich auch, aber das bringt natürlich auch hier und da mal ein bisschen Einnahmen. Und das dritte Standbein ist meine Tätigkeit als Live-Musiker. Und da bin ich auch relativ breit unterwegs und habe halt so ein paar kommerzielle Projekte, die auch auf kommerziellen Events spielen. Ich bin sonst im Winter zum Beispiel im Hansa-Theater, in dem Hamburger Varieté, als Hauptpianist zugange. Also das ist die Wintersaison, das ist immer Oktober bis Februar, März oder so. Das ist jetzt komplett ausgefallen. Ich fürchte auch, dass es 2021 keine Saison geben wird, 21, 22. Das ist schon ziemlich krass so, ne? Also diese ganze Live-Geschichte ist schwierig, aber da ich drei Standbeine habe, ist es eben ein anderes Ding bei mir, als jetzt jemand, der zum Beispiel rein auf Tour Musiker aufbaut. Die Leute sind natürlich total gearscht gerade und haben überhaupt nichts mehr zu tun und so, das ist schwierig. Privat ist es noch so, ich habe eine kleine Familie, habe einen 5-jährigen Sohn. Auch die Tatsache ist eigentlich coronamäßig sehr dankbar, weil man also irgendwie nur noch Serie gucken und nicht wissen, was man macht und so, kommt bei uns nicht vor, weil es gibt einfach genug zu tun, weil der Kleine muss halt bespaßt werden. Und das hält einen schon ganz gut in Gang. Und dieses Gesamtpaket ist eigentlich sehr gut aushaltbar. Wir haben auch in vielen Punkten viel Glück gehabt, muss man sagen. Manche Schließungen nicht stattgefunden haben oder wir gerade weg waren, als eine Schließung stattfand oder irgendwie sowas. Das ist glimpflich verlaufen bei uns. Da sind wir sehr dankbar und von daher bin ich jetzt auch nicht der typische Gesprächspartner, der von der ganz miesen Seite berichten kann. Zur künstlerischen Tätigkeit zurückzukommen. Auch da haben wir Glück gehabt. Im Sommer nach dem Lockdown kam TUI Kreuzfahrt auf die Idee, wir müssen unbedingt wieder was machen. Und durch einen Kontakt, einen Bassisten, den ich schon sehr lange kenne, Joe Hood, der hat mich gefragt, ob ich da mit ihm was machen kann. Und ich kenne ja auch viele Leute und ich könnte das eine Schiff bestücken und er bestückt das zweite Schiff. Wir sollten erstmal nicht losfahren und so. Und Ende vom Lied war, dass wir zusammen auf einem Schiff gelandet sind. Und das war alles super spontan, mit super heißer Nadel gestrickt. TUI wusste auch nicht so richtig, wie sie das eigentlich hinkriegen. Und das musste natürlich auch hochsicherheitsmäßig, damit da bloß keiner krank wird auf der Kreuzfahrt, weil das wäre die Megakatastrophe gewesen. Das heißt, alle gingen getestet aufs Schiff. Und das Schiff war auch total leer. Da, wo die Disco normalerweise im Schiff stattfindet, fand morgens die Fiebermessung statt, die verpflichtend war für jeden Gast. Ja, morgens zwischen 10 und 12 wird Fieber gemessen. Es war schon ein bisschen special, aber hatte für uns einen Riesenvorteil. Wir waren als Band mal wieder unterwegs. Ich merkte, das war halt, ich glaube, die erste Kreuzfahrt war im Juli oder so. Und ich merkte schon, dass ich so bei den ersten Proben auf dem Schiff, dass ich völlig draußen war. Also ich wusste gar nicht mehr, wie meine Finger so richtig, man übt, man spielt zwar so ein bisschen, aber man ist ja aus dem Bandspiel völlig raus gewesen seit Januar. Genau, aber seitdem habe ich nicht mehr gespielt gehabt und war dann auf dem Schiff. Und daraus hat sich ergeben, dass wir da als Band, wir waren am Anfang so 4 oder 5 Leute, total zusammengewürfelt und macht mal irgendwas, weil die ganzen Musicals waren nicht auf dem Schiff, ne? Die ganzen Ensembles waren weg. Ich habe ein Duo-Programm mit Bridget Vogel, das ist eine Sängerin aus Hamburg. Sie singt, ich spiele Klavier im großen Theater, wo normalerweise 1500 Leute reinpassen. Da durften dann 340 oder 360 rein, so irgendwie völlig idiotisch. Dann gab es noch so eine kleinere, nette Bühne, da durften wir verschiedene, wir machen wir ein Jazzprogramm instrumental und ein Popprogramm irgendwie so. Also das haben wir uns alles aus den Fingern gesaugt, keiner wusste so richtig, was kann man da machen. Hat aber super geklappt, hat allen riesen Spaß gemacht und ein Publikum gab es auch und wir hatten die Möglichkeit, vor Publikum mit Applaus zu spielen. Ich habe bis dahin 2 Streaming-Konzerte gemacht, was schon irgendwie unsexy ist. Der Bandchef redet mit der Kamera und alle versuchen locker zu sein, aber eigentlich weiß man überhaupt nicht, was das soll. Und das war natürlich ein riesen Glücksfall, dass ich da einmal auf dem Schiff war. Und daraus hat sich die nächste Schiffreise 3 Wochen später ergeben. Auch wieder super heiße Nadel. Vertrag erst am Tag der Abreise sozusagen. Und die dritte Schiffsreise nochmal einen Monat später. Und meine Familie durfte die ersten paar Tage immer mit. Also wir haben einfach nur Schwein gehabt. Wir waren dann irgendwie durch die Ostsee in meinem Kreis geschippert. Ohne Landgänge, alles verboten. Aber da konnte ich Musik machen, um mal zum Kern eurer Frage zu kommen.
genau. Also auch eine Verkettung glücklicher Umstände und also die Atmosphäre auf so einem Schiff ist ja wahrscheinlich so schon verrückt genug, aber dann unter den Umständen dort, das klingt auf jeden Fall super interessant.
Also es war alles andere, es war jetzt überhaupt keine Party und gar nichts und so, ne? Aber wir haben natürlich untereinander, ich meine, da ist all inclusive, da sitzt du halt abends auch draußen und trinkst einen Drink nach dem anderen und ich rauche auf dem Schiff Zigaretten, was ich sonst nie mache, also für mich war es schon viel Party. Aber wie gesagt, keine Disco und so, also das ist schon auch special. So, ne?
Du hast ja jetzt schon gesagt, es war ja vergleichsweise dankbar und glimpflich dann für dich verlaufen, aber trotzdem so richtige Planungssicherheit gab es ja wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr.
Nein, Planungssicherheit ist komplett gestrichen. Also ich bin angefragt worden für eine Tour mit dem Schauspieler Dominik Horwitz, die sollte eigentlich am 9. März starten. Wir würden am 18. Februar proben. Der musikalische Leiter sagt immer noch, das wird wahrscheinlich stattfinden. Ich glaube das nicht mehr. Es ist aber immer noch nicht offiziell abgesagt. Also sprich, dieser ganze Live-Sektor ist eine Megakatastrophe. Und klar, ich rechne wie gesagt auch nicht damit, dass das Hansa-Theater im Herbst wieder startet. Also auch das ist katastrophal. Das Hansa-Theater ist eine Dependance vom St. Pauli-Theater. Die Chefs vom St. Pauli-Theater leiten das und haben sich da eingemietet. Keine Ahnung, ich weiß nicht, die sind wirtschaftlich sehr fit und haben alle Drähte immer am Start so irgendwie, aber so mal 2 Jahre ein Theater nicht laufen zu lassen, keine Ahnung, wie es danach aussieht. Das ist schon immer so, man guckt so von heute auf morgen. Ich habe jetzt bisher noch nicht angefangen, diese Dominik Horwitz-Tour vorzubereiten, weil ich nicht glaube, dass diese Vorbereitung Sinn macht, aber wie gesagt, ist noch nicht mal offiziell abgesagt. Bei den Schiffen war es auch immer so, das war bis zuletzt immer alles mit heißer Nadel gestrickt und jeder hat irgendwie improvisiert und man merkt, an Bord wurde improvisiert. Das kommt mir als Jazzmusiker ja sehr entgegen und da habe ich gar nichts gegen. Macht mir sogar großen Spaß, auch nicht nur im musikalischen Kontext, sondern so. Aber auf Dauer ist es natürlich, es ist einfach schon schwierig, ne? Und ich habe meine Live-Keyboards zu Hause stehen. Jetzt ist Januar, ich habe festgestellt, dass ich die seit Januar letzten Jahres, habe ich die nicht mehr angefasst. Das ist jetzt ein Jahr. Habe ich nie mit gerechnet, dass es so lange geht und im Augenblick sind die Prognosen ja wieder, alle haben ja Schiss vor Mutanten und dies und das und so, also keine Ahnung, wie lange es noch geht. Und dann gucken, was hinterher noch da ist.
Gab es denn trotz dieser ganzen Beschränkungen und dieser Ungewissheit Projekte in anderen Bereichen, die du jetzt in dieser Zeit realisieren konntest, die sonst vielleicht liegen geblieben wären?
Ja, ich habe das, also das ist jetzt bei mir, ich habe vor, also Production Music sagt euch wahrscheinlich nichts, das ist Filmmusik quasi, die aber in Libraries rumliegt. Man macht dann ein Album für ein gewisses Thema, Filmmusik, aber ohne Film. Und das liegt dann in der Library und kann unter gewissen Tags gesucht werden von allen möglichen Filmemachern, auch international. Und wenn du Glück hast, wird dein Track halt genommen. Und ich hatte mal Glück, dass einer der Tracks lief halt 4 Jahre bei Tokio wie eine Morning Show. Ein anderer lief jetzt irgendwie 3 Jahre lang in irgendeinem ominösen weltweiten Ladenfunk. Ich weiß bis heute nicht, was es war. Das ist vielleicht sowas wie H&M-Weltkette oder ich, keine Ahnung. Und die liegen da halt drin und du musst halt Glück haben, dass mal irgendwer greift rein und dann gibt es halt GEMA-Geld. Und die Produktion dieser Musik ist relativ entspannt, weil du natürlich anders als für einen Film, da hast du ja immer Zeitdruck. Du hast auch immer einen Regisseur vor der Nase, der dir sagt, nee, das will ich so nicht, ich will das anders. Und bei der Production Music bist du halt komplett frei. Du nimmst dir halt ein Album mit deinem Production Music-Chef zusammen, überlegst dir, was kannst du machen und dann versuchst du in die Richtung zu arbeiten. Und das habe ich ein paar Jahre gar nicht mehr gemacht. Vorgestern habe ich das 4. Album abgegeben, tatsächlich.
Aber die Lieder sind nicht nur melancholisch geworden.
Nee, das sind sehr unterschiedliche Themen. Also das allererste Thema, das war noch vor Corona, das war tatsächlich ein Piano-Solo. Ich bin ja Pianist. Piano-Solo, Positive Piano Stories war da die Idee. Also eben Pianomusik ist meistens melancholisch, aber da wollten sie, dass das eben auch mal so ein bisschen positiv ist. Habe ich mich angestrengt, nur positive und nichts Melancholisches zu machen. Und das zweite Album war produziertes Klavier, also mit Beats und unterschiedliche Stilistiken und hart und soft und synthetisch und natürlich, also Grand Experiences habe ich es genannt. Und also in alle möglichen Richtungen das Klavier ausgecheckt, was totalen Spaß gemacht hat. Das ist insofern auch für mich ein ganz großer Spaß, weil man sich da kreativ total austoben kann. Auch viel mehr, als wenn du jetzt nur für einen Filmer arbeitest, musst du da halt in dem Genre ja bleiben die ganze Zeit. Und da sagst du, jetzt habe ich einen Track in die Richtung gemacht, ich mache mal einen Track in die Richtung. Das dritte Album war dann Pizzicato Experiences bei einem anderen Label. Das war seine Idee. Pizzicato ist halt so ein bisschen eingeschränkt. Habe ich aber dann auch in 1000 Richtungen gedreht. Und jetzt gerade zuletzt, vorgestern, habe ich halt ein Album abgegeben. Das nennt sich Epic Experiences. Ich hatte immer schon mal Bock, so, das habe ich noch nie gemacht. Und ist ja als Jazzmusiker auch eher untypisch. So ein Epic, also Hans Zimmer Filmmusik, Pauken, Trompeten, Pathos, groß. Das hat riesen Spaß gemacht. Und damit halte ich mich wunderbar am Leben, weil ich immer sage, wenn nichts gerade zu tun ist, das Studio ist jetzt gerade nicht gebucht und ich fahre nicht nach Hildesheim, irgendwie mache ich ein paar Tracks, bin kreativ. So, und das ist eine super Konstellation gerade. Das ist zwar leider, das geht auch nur, wenn man irgendwie ein bisschen Fixeinkommen hat, was über Hildesheim gegeben ist, so, ne? Weil du erstmal nichts verdienst an diesen Production-Music-Dingern. Du bist halt komplett in Vorarbeit, mehr oder weniger. Und na, wenn du Glück hast, kann nach 15 Jahre später noch was kommen. Aber so gesehen ist es für mich halt, ich habe permanent zu tun. Ich bringe den Kleinen ins Bett, fahre um 9 wieder ins Studio und mache hier nochmal bis 1 irgendwelche Tracks und so, weißt du, und tagsüber. Also ich bin immer am Machen. Und ich habe auch Freunde, da sieht es anders aus, aber Gott sei Dank ist es für mich halt nicht so.
Also einen richtig kreativen Output in dieser Zeit. Du hast ja Hildesheim schon angesprochen. Unterrichtest du aktuell Studierende und oder private SchülerInnen oder ist das sozusagen jetzt im Sinne digitaler Lehre gar nicht so richtig möglich?
Doch, also wir haben das letzte Sommersemester war lockdownmäßig komplett online. Da haben wir da auch angefangen, wie alle, wie ihr ja wahrscheinlich auch. Gott sei Dank konnte es dann im Herbst erstmal wieder präsenzmäßig losgehen im Oktober, wo ich sehr glücklich drüber war. Wir hatten wahnsinnig viele Schüler Prüfungen gemacht und waren raus aus der Nummer. Also ich habe dieses Semester wahnsinnig viele neue bekommen. Und wenn ich die alle nur online kennengelernt hätte, ist das bei Klavierunterricht schon ein bisschen scheiße. Also es ist schon merkwürdig, wenn man so wenig Gefühl zu der Person gegenüber aufbauen kann. So. Und beim Klavierunterricht ist es halt schon sehr wichtig, dass man erstmal auch am Anfang guckt, wie sind die Leute eigentlich so drauf, wie sind die auch motorisch drauf. Da gibt es halt viele Verspannungen, viele Verklemmungen und motorische Sachen, die nicht so gut funktionieren. Das ist online natürlich schwer wahrnehmbar und den Leuten auch nicht spürbar zu machen. Ich muss die dann auch schon mal so vorsichtig mal anfassen so, und mal hier, fühl mal, wie sich das anfühlt, wenn es locker ist. Ja, und das kannst du halt online nicht.
Ist es dann überhaupt möglich, jetzt sozusagen die Motivation oder Stimmungslage der Studierenden wahrzunehmen, so digital, dass du merkst, okay, ist das irgendwie ein Unterschied? Ist da die Stimmung eher gedrückt oder ist das da, weil die da so weit professionell unterwegs und das passt alles?
Naja, also ich habe schon immer einen relativ persönlichen Draht mit den Studenten. Also mein Unterrichtskonzept ist schon ein bisschen, Musik hat sehr viel mit Persönlichkeit zu tun und mit persönlichem Freisetzen von Energien und ob das klappt oder nicht, hat halt auch ganz viel mit Persönlichkeit zu tun und so. Also ich habe in den meisten Fällen schon relativ persönlichen Draht zu den Studenten und finde es auch wichtig, also ich sag mal so, als es präsenzmäßig losging, hatte ich ja sehr, sehr viele Erstsemester, da war ich erstaunt, dass so viele überhaupt bereit waren, nach Hildesheim zu kommen, weil Die hätten ja auch sagen können, was soll ich mir da eine Wohnung nehmen? Es ist sowieso fast alles online. Bis auf eine sind alle nach Hildesheim gezogen. Das fand ich schon mal erstaunlich. Das fand ich aber gut. Dann habe ich die so ein bisschen natürlich auch gefragt, wie sie eigentlich klarkommen, weil man lernt sich ja überhaupt nicht kennen und gar nichts. Die meisten wirkten nicht glücklich, aber schon okay so. Ich habe versucht, in meinem kleinen Rahmen, wie das möglich ist, die ein bisschen zu vernetzen. Ich habe gedacht, okay, wenn ihr jetzt schon alle hier alleine rumhängt und niemanden kennenlernt, hier gibt es einen großen Seminarraum, da steht ein Flügel, da könnt ihr eigentlich jeden Tag rein. Wer könnte denn mit wem mal was machen? Und da, guck mal, die spielt doch das Gleiche wie du, treff dich doch mal mit dem da oder so, weißt du. Und das haben die auch gemacht und da waren die auch sehr happy drüber. Das habe ich so versucht, so oft es ging, dass ich die Leute ein bisschen vernetze. Unterm Strich ist es natürlich trotzdem, für Studenten ist das, glaube ich, das ist schon nicht ganz einfach. Man hat natürlich auch meistens ein kleines Zimmer und nicht ein Haus mit Garten und Balkon und was weiß ich und so. Das ist nicht leicht, aber die meisten nehmen es noch ganz gut gefasst an, finde ich. Aber es ist auf jeden Fall ein fettes Thema.
Du hast ja mit unglaublich vielen verschiedenen Menschen zu tun, durch deine Arbeit als Produzent, aber auch als Musiker, durch deine verschiedenen Konstellationen und Formationen. Wie ist da so die Stimmungslage?
Sehr unterschiedlich, tatsächlich, sehr unterschiedlich. Hängt auch immer davon ab, ob die jetzt gerade an existenzielle Probleme kommen oder nicht. Die Leute, die unterrichten, kommen glimpflich davon. Die Leute, die sich immer nur auf Live-Musik geschmissen haben, kommen nicht so glimpflich davon. Da gibt es dann auch wirklich Existenzängste tatsächlich. Wenn dann noch eine Familie zu ernähren ist oder vielleicht sogar zwei größere Kinder, die studieren wollen oder irgendwie sowas, dann wird es schon richtig problematisch. Dann gibt es hier und da mal eine Nothilfe vom Staat. Die hilft ein bisschen, aber das ist auch alles immer komplett unausgegoren und man weiß nicht, wann es gezahlt wird und ob es überhaupt gezahlt wird. Und dann November ja oder nein, wie rechne ich das? Mache ich das über den Steuerberater? Gerade unter den richtigen Künstlern gibt es ja auch leider genug Leute, die gar nicht in der Lage sind, einen Antrag zu stellen oder so sagen, ich habe mich damit gar nicht beschäftigt, ich kann das gar nicht, lag ich lieber am Hungertuch, das gibt es auch. Oder meine Frau ist vielleicht Physiotherapeutin, die hält mich noch über Wasser. Aber es ist natürlich schon auch krass, wenn man dann irgendwie gar nicht mehr spielt und da auch nichts mehr kommt. Man auch nicht mehr weiß, wie lange das noch geht und wie sich das wieder aufbaut, so als Live-Musiker. Man kriegt ja doch irgendwie relativ ständig Anfragen, dann auch vielleicht für 4, 5, 6 Monate später. Das ist ja jetzt alles null. Also ich kriege ja überhaupt keine Anfrage mehr. Und jetzt diese Dominik Horowitz-Geschichte, okay. Und die TUI-Geschichte, das war schon relativ viel Anfragen, aber so diese kleinen Jobs so zwischendurch, null. Also die ganzen privaten Veranstalter oder Eventveranstalter machen ja gar nichts. Also sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich kenne jetzt Gott sei Dank noch keinen, der total abgedreht ist und völlig in Depression versunken ist. Das Gott sei Dank nicht. Irgendwie sind sie alle doch noch ganz gut dabei und versuchen, sich zu beschäftigen und was zu machen. Aber das ist schon mitunter traurig, das zu sehen bei einigen Leuten.
Nochmal auf den Punkt mit Empfinden von Solidarität jetzt gerade in dem Bereich. Also die Kampagne Ohne Kunst und Kultur wird still macht ja auf die Probleme für viele Kulturschaffende, aber auch Freiberuflerinnen aufmerksam. Und du hattest ja bei Facebook auch mal ein Foto gepostet, wo du Bezug genommen hast. Wie würdest du das jetzt bewerten? Sind Kulturschaffende, wenn sich das überhaupt so pauschal sagen lässt, aktuell hinreichend sichtbar und hörbar? Oder bedarf es vielleicht einer breiteren Kulturlobby in Anführungsstrichen? Also wie würdest du das für dich persönlich bewerten?
Also das ist vielleicht die wichtigste Frage. Und ich bin der eindeutigen Meinung, dass die Lobby fast nicht existent ist. Und muss leider auch sagen, die Musiker oder Kulturschaffenden, viele, die ich kenne, sind daran selber schuld. Ich bin normalerweise nicht so ein aktivistischer Typ, was so politische Sachen angeht, aber ich habe auch mal ein bisschen auf Facebook und anders auch mal über meinen Konzertverteiler versucht, die Leute für die Gewerkschaft Verdi zu werben. Ich bin schon sehr, sehr lange Verdi-Mitglied und Verdi ist eben auch für Selbstständige tätig und auch für Kulturschaffende Solo-Selbstständige tätig. Und ich finde es essentiell wichtig, dass eigentlich möglichst jeder Kulturschaffende bei Verdi eintritt. Denn es gibt keine andere Lobby in Deutschland, die ansatzweise so eine Schlagkraft hätte wie so eine professionell organisierte Gewerkschaft, die das auch schon kennt. Der Klassiksektor zum Beispiel ist ja unfassbar gut lobbyistisch vertreten. Da fließt ja letzten Endes viel höhere Gagen, aber alles über Spenden. Und wenn Orchesterproben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ein klassisches Orchester probt, egal in welchem Theater, 16 Uhr, um 16 Uhr fällt der Griffel. Popularmusiker haben es nicht hingekriegt. Die Popularmusiker in Amiland zum Beispiel, Amerikaner sind da besser organisiert. Also ich kenne so eine Geschichte von einem deutschen Schlagzeuger, der da mit dem Lions King auf Tour war, und der hat mir erzählt, da passieren natürlich ähnliche Sachen wie hier, schon weit vor Corona. Die Musicals wollen halt auch Geld sparen, da gibt es dann immer kleinere Orchester, und vielleicht kann man die ganze Musik ja auch mal per Playback machen, und dann kann man ein Theater am Broadway auf die Idee, wir machen das jetzt mal per Playback oder schmeißen die Band mal raus, und dann hat der gesamte Broadway von heute auf morgen alle Arbeit niedergelegt. Also wir spielen hier nichts mehr, wenn er das durchzieht, ist hier Feierabend. Das ist für Deutschland undenkbar. Wer macht das und so? Weißt du? Eine Gewerkschaft könnte das machen, die kennen den Job ja, machen sie auch bei anderen Branchen. Das kann nur eine Gewerkschaft machen. Und das kann letzten Endes nur Verdi machen. Also ich bin früher bei der IG Medien gewesen. Die IG Medien ist dann von Verdi sozusagen geschluckt worden. Also das ist unsere Gewerkschaft. Also auch für euch, wenn ihr im Kulturbereich tätig seid, setzt euch damit auseinander, tretet da ein, verbreitet das, weil das fehlt. Ich glaube, auf meine Mail, wenn ich das richtig sehe, sind vielleicht 2 Leute in der Gewerkschaft eingetreten. Also ich muss die noch 2-mal in den Arsch treten und das auch wirklich machen. Also da fehlt einfach echt eine Menge Wahrnehmung auch in der kulturellen Gesellschaft. Alle beschweren sich darüber, alles läuft nicht mehr so dolle. Und ich sage auch ganz klar, Leute, ein weiterer Grund einzutreten, ihr wisst nicht, was in 2 Jahren noch da ist von der Kultur. Und wir brauchen die Lobby dann noch viel mehr, als wir jetzt schon bräuchten. Und jetzt brauchen wir sie auch schon dringend. Und vor dem Lockdown brauchten wir sie auch schon dringend. Also die erste Frage ist, geht das für Selbstständige? Ja, es geht für Selbstständige. Zweite Frage, kostet das denn Geld? Ja, es kostet einen Beitrag, der ist einkommensabhängig. Und da hört es schon bei vielen natürlich auf, wieso soll ich dafür Geld bezahlen? Ich kann dann leider auch nur sagen, selbst schuld, aber es betrifft natürlich auch mich, so, weil eine Lobby funktioniert nur, wenn eine starke Gesellschaft dahinter steht. Und eine Gewerkschaft arbeitet nur dann effektiv, wenn da viele Leute das gleiche Interesse haben. Wenn da 3 Leute in Hamburg sagen, irgendwie läuft es nicht so doll, können die auch nichts machen. Also diese Gewerkschaftsgeschichte finde ich extrem wichtig, ja? Und es gibt auch keine Alternative dazu. Es gibt auch keine Alternative zu Verdi aus meiner Sicht. Es gibt ja zum Beispiel hier diese Bewegung von der Veranstaltungsbranche. Die hat auch eine Demo, Alarmstufe Rot. Da war ich auch auf der Kundgebung. Das ist aber eine temporäre Erscheinung. Das ist toll, dass sie das machen. Aber eine Gewerkschaft ist halt ein Fels in der Brandung. Die gibt es auch in 10 Jahren noch. Es gibt einen Kollegen, Jogi Jokisch heißt der hier aus Hamburg, der hat extremst gewirbelt, der hat ganz viele Hamburger da reingezogen. Der macht auch, glaube ich, nichts anderes mehr, wenn du seinen Facebook-Account also nur noch, der macht, glaube ich, der denkt nichts anderes mehr. Danke an ihn, soweit wäre ich nicht gegangen. Also der hat Leute gezogen und man merkt jetzt schon, okay, jetzt morgen gibt es irgendwie ein Online-Meeting mit Verdi, um mal zu gucken, was sind eigentlich unsere Bedürfnisse, bla bla bla, es geht los. Das gab es halt vorher nicht. Das gibt es aber nur, weil wir jetzt mehr Leute sind.
Und du glaubst auch, dass dann der Kulturbereich oder die verschiedenen Kulturbereiche für sich dann auch sichtbar werden in so einer großen Organisation, sage ich mal? Also dass es einerseits diese Größe braucht, um eine gewisse Schlagkraft zu bekommen?
Von den Kulturbereichen aus selber sehe ich manchmal ein bisschen schwarz. Klar, da gibt es den einen Club, da sind so Einzelkämpfer. Der eine Club arbeitet halt geil und holt Gelder ran und der andere Betreiber holt Gelder ran. Und hier der Theatermacher ist halt besonders clever und holt Gelder ran. Aber so das Große und Ganze, da, auch da sehe ich keine Alternative zu Verdi. Und auch was die Förderungen angeht, ich meine, Verdi ist auch der Einzige, der immer sagen kann, Leute, guckt euch doch mal diese Scheißförderungen an, die funktionieren alle nicht. Die nächste Förderung muss so und so und so und so aussehen. Ja? Und wieso, zum Beispiel in unserem Bereich, meine Frau war auch auf Kurzarbeit, 0%. Jetzt hat sie einen neuen Job sich gesucht. Für die Angestellten war völlig klar, jeder kriegt Kurzarbeit. Und das sind immerhin 67, also jetzt mit Kind waren es, glaube ich, 67% vom Gehalt. Das kann auch schon knapp werden, aber das sind 67% vom Gehalt. Weil Kurzarbeit wurde ja komplett vom Staat bezahlt. Die Firmen haben eine Schwierigkeit gekriegt, okay, wir setzen euch auf Kurzarbeit, Staat zahlt. Die Selbstständigen, erstmal nichts. Und dann kommt mal eine Novemberhilfe, wie toll. Die anderen kriegen seit 9 Monaten Kurzarbeit, jeden Monat, so weißt du. Und ich muss mich rechtfertigen, was ich im November 2019 vielleicht verdient habe oder was, so weißt du. Und dann klappt es nicht. Weil ich woanders vielleicht, oder jetzt vielleicht dort zufällig eine Kreuzfahrt gerade bezahlt wurde. Das ist so schon sehr, sehr unausgegoren. Also ich glaube auch, dass die Politik keinen leichten Job hat gerade. Man kann es nicht richtig machen. Also egal, was du machst als Politiker, du wirst angegriffen und machst was falsch. Ich glaube trotzdem, dass es so ein bisschen diese größere Lobby dahinter dringend braucht, um da mal ein bisschen Klarheit reinzubringen und was Positives zu erreichen.
Du hast jetzt schon den klaren Appell an Kulturschaffende nochmal geäußert, dass sie sich diesen Gewerkschaften anschließen sollten, also vor allem jetzt Verdi. Von politischer Seite, was ist denn da so in deinen Augen der größte Wunsch? Also was wäre da ein Appell? Was braucht man unbedingt, um diese Pandemie jetzt zu bewältigen?
Letzten Endes brauchen wir halt Gelder, Die Frage ist, wie viel Geld gibt es überhaupt noch? Das weiß ja auch keiner so richtig. Ich meine, wie lange kann die Bundesregierung oder wie lange geht das, dass da überall ein bisschen Geld reingepumpt wird? Aber man braucht erstmal Gelder. Also die Leute müssen erstmal wieder starten können irgendwann und bis dahin nicht pleite gegangen sein, dass sie nicht mehr starten können. Das hat leider extrem viel mit Geld zu tun. Und das Geld hat aber auch wieder mit Lobby zu tun. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das von Till Brönner mitgekriegt habt. Der hat das ja auch ganz gut formuliert und der sagt ja auch das Gleiche wie ich letzten Endes, ne? Dass es auch um Gewerkschaft geht und um Lobby und dass da, wir werden nicht gesehen, aber wir haben auch den Mund nicht aufgemacht. Zu wenig Leute machen den Mund auf und es gibt halt über andere Bereiche, die es besser hinkriegen. Also es braucht vor allem erstmal Geld, glaube ich, und dann braucht es vielleicht auch kreative Konzepte. Ich glaube, da gibt es ja auch schon genug. Eigentlich funktioniert das ja auch, also selbst im Kino. Ich war vor dem Lockdown nochmal kurz im Kino, ja. Habe ich auch gedacht, wieso müssen sie das Kino zumachen? Ich meine, hier waren so wenig Leute drin, ein Riesenraum. Also das kann man wirklich mal offen lassen, so, weißt du? Also beschränkt man eben die Zahl und Feierabend. Aber ich verstehe schon, dass das schwierig ist. Und ich weiß auch nicht, bis wann das wirtschaftlich ist, für ein Kino mit einem Zehntel der Leute noch Filme zu bestellen und zu zeigen und so. Ja, ich hoffe nur, dass das eben auch ein bisschen von der Politik, also dieses wichtigste Appell, um diese Gelder zu bekommen, ist eben auch, dass wir überhaupt als Bereich gesehen werden, dass der Kulturbereich überhaupt gesehen wird. Und da hat ja Till Brönner in gewisser Weise auch einen Startschuss gesetzt, der ja auch ein bisschen was schon mal bewirkt hat. Jetzt ist halt die Frage, geht das irgendwie weiter? Und da komme ich wieder zu Verdi, weil jeder Till Brönner hat irgendwann mal keinen Bock mehr. Jeder Jucki Jukusch ist irgendwann mal am Ende, weißt du? Da brauchst halt ein professionelles Ding, was auch weiter schiebt. Im Augenblick brauchst halt Leute, die weitermachen, die immer wieder sagen, alle Politik, was ist denn Kulturbereich? Das Land der Dichter und Denker, wie Till Brönner so schön gesagt hat. Wollte das noch sein?
Ja, zumal wenn es dann ja auch irgendwann in so ein Gefühl von Normalität übergeht, wenn man sozusagen nicht weiß, wie lange es noch weitergeht, das dann aufrechtzuerhalten. Vielleicht nochmal zurück zur Musik. Du hattest das ja mit der vorproduzierten Musik angesprochen, also unter anderem das mit dem Album Grand Experiences. Wenn wir uns jetzt vorstellen, die Pandemie ist bewältigt und du würdest jetzt sozusagen ein entsprechendes Album machen, was jetzt von der aktuellen Zeit inspiriert wäre, was meinst du, wie würde so ein Album klingen oder was für eine Stimmung oder Atmosphäre würde das transportieren?
Ja, schwer zu beantworten.
Vielleicht nach Kreuzfahrt.
Ja, genau. Also tatsächlich, das hat so zwei Seiten. Wir proben im Augenblick mit großem Abstand und Maske und so mit einem neuen Trio. Das wird auch der nächste Glücksfall. Zwei Leute vom Schiff. Wir haben uns so ein bisschen als Trio gefunden. Ich habe meine Songs mal mitgenommen aufs Schiff, habe gesagt, komm, lass uns doch mal spielen. Und dann haben wir ein bisschen gespielt. Und jetzt ist daraus quasi ein Trio entstanden, was sich hier, wenn es irgendwie geht, einmal wöchentlich trifft. Und das ist ein Riesenglücksfall. Mein Trio vor 3-4 Jahren, glaube ich, hat sich ein bisschen aufgelöst. Mein Trio, was ich davor hatte, hatte das immer so ein bisschen im Hinterkopf, war aber auch selber nur so halb motiviert. Und das hat sich jetzt so durch Zufall ergeben, dass da auf einmal Leute sind, die richtig, richtig Bock haben, zusammenzuspielen. Und die auch Bock haben, meine Stücke zu spielen, was auch ein Geschenk ist. Und die auch jetzt witzigerweise durch die Trioarbeit mir bei der letzten Woche gesagt, vielen Dank, jetzt durch das Trio, ich habe Bock, jetzt auch wieder mehr selber zu komponieren und so. Also auch das ist ein positiver Effekt. Und wir sind jetzt hier und irgendwann wollen wir mal ein Album aufnehmen. Also wir werden jetzt auch eine Hilfe beantragen, dass wir jetzt ein bisschen Talerchen bekommen. Und dann wollen wir so ein Trio-Album machen. Das ist tatsächlich im Augenblick sehr, also es ist Jazz, klar. Wobei ich überhaupt nicht nur, habt ihr auch ausgekriegt, ich mache überhaupt nicht nur Jazz, aber ich komme halt vom Jazz ursprünglich so herzensmäßig und habe mal Jazzklavier studiert. Und so die Arbeit am Flügel, wo ich mich dann doch noch wohler als dann, ich spiele auch super gerne Keyboard, das machen auch nicht alle Jazzer, aber ich spiele super gerne. Aber der Flügel ist immer noch so ein bisschen the mastermind, sage ich mal so. Und da spiele ich doch am liebsten und dann eben auch am liebsten im Jazz-Trio. Das ist halt so für mich das Beste. Und was wir so gerade machen, wir schneiden immer so die Proben mit. Und wir haben halt einfach totalen Bock zu spielen. Man merkt das relativ energetisch. Also wir knallen ziemlich raus. So. Jeder hat irgendwie das Bedürfnis, rauszuknallen. Klar, so man kommt, ne, man kann nicht tanzen, man kann nicht irgendwas, man kann nichts machen. So. Also schreien wir es halt ein bisschen durch die Musik raus. Ich bin zwar ein großer Melancholiker und könnte mir auch sehr gut ein melancholisches Album vorstellen. Aber in dem Fall ist es eher so. Auch die epische Musik zum Beispiel hat mir, glaube ich, selber auch geholfen. Ne? Ich bin dann in meinem eigenen Pathos geschwelgt und war halt Held Nummer 7. So.
Super, dann können wir das Album ja, wenn es dann draußen ist, selber nochmal nachspüren, ob man da irgendwelche Spuren vernehmen kann. Genau. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Ja.
Wir bleiben bei der Musik, aber jetzt kommt nochmal eine etwas eigennützige Frage, auf die du ja eben schon angespielt hattest. Wir sind ja gerade alle so ein bisschen vom Corona-Koller betroffen und wir würden gerne von dir wissen, welche Platten oder Songs dich persönlich durch die Zeit gebracht haben und welche du uns empfehlen würdest als Experte, die uns vielleicht jetzt in nächster Zeit das alles ein bisschen erträglicher gestalten können.
Ich habe da natürlich eine spezielle Musikgeschmackssicht, wo ich jetzt überhaupt nicht weiß, ob sich das mit euch deckt. Also ich höre halt auch schon viel in diesem Jazz-Kontext gerade so. Beruflich habe ich jetzt sehr viel auch in diesem epischen Kontext gehört. Wenn ihr da Bock habt auf großen Pathos, kann das auch ganz lustig sein, mal sich so ein bisschen die Seele frei zu schreien. Da müsst ihr mal gucken nach einem Label, das heißt Two Steps from Hell. Genau, die machen nur so episches Zeug, so irgendwie. Ne? Da habe ich relativ viel reingehört. Bei diesen epischen Sachen ist immer so eine Sache, auf meinem Cover ist jetzt auch ein Ritter gelandet. Es hätte auch ein Roboter oder ein Raumschiff sein können. Bei den epischen Sachen ist halt immer so ein bisschen, man kann es ja positiv heldenmäßig füllen. Ich habe ein bisschen Angst davor, aber das habe ich jetzt eben auch schon abgeklärt mit meinem Verlag, dass da nicht die AfD auf die Idee kommt. Man kann ja auch mal so, ne, irgendwie, das kann ja auch für jede andere Richtung gerne mal benutzt werden. Da bin ich, glaube ich, relativ safe, dass das nicht passiert. Ansonsten, ich habe halt in letzter Zeit relativ viel Jacob Collier gehört. Das ist aber auch so ein bisschen, also fast ausschließlich Musiker hören Jacob Collier. Musiker kennen ihn alle. Weil Jacob Collier, der ist jetzt, glaube ich, inzwischen ist er 25 oder so. Der ist so ein bisschen für mich der neue Mozart. Also ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal einen so talentierten Menschen überhaupt auf der Welt beobachten konnte. Der Typ spielt jedes Instrument. Er hat sein erstes Live-Konzert und seine erste Platte hat er komplett alleine gemacht, in seinem Londoner Kinderzimmer sozusagen. Ja, in My Room heißt die auch. Seine ersten Live-Konzerte sahen so aus, hier im Mojo Club habe ich ihn auch so gesehen. Vor 3 Jahren schätzungsweise, glaube ich. Da hat er quasi alle Instrumente auf der Bühne und hat so einen Typen im Hintergrund, der das so ein bisschen loopmäßig noch schalten kann. Und dann waren sie zu zweit auf Tour und er spielt vorne an 2 Keyboards und singt, hat so einen Harmonizer, wo er Chöre macht, hat ein mega absolutes Gehör, er hört unfassbar, ja, singt dir jede krummste Sache, kann er dir sofort singen. Spielt Klavier wie ein junger Gott, werde ich niemals schaffen. Spielt dann irgendwie so ein Ding ein und so, dann springt er an seinen Bass und macht, dann wird das geloopt, dann läuft das weiter, dann setzt er sich ans Schlagzeug, dann macht, ja, und dann rennt er weiter. Also die YouTube-Videos sind auch ganz witzig, so irgendwie. Also der macht Pop eigentlich, aber so ein bisschen anstrengenden Pop. Sehr, sehr viel produziert, viele Jazz-Anteile und so. Also er kann halt einfach wirklich alles. Es gibt ein einziges Orchester auf der Welt noch, die komplett Big Band-mäßig und klassisch ausgestattet sind. Die sitzen in Den Haag, ein holländisches Orchester. Für das hat er arrangiert. So mal eben. Dann haben die Hälfte von seinem Album eingespielt und er dazu. Und da hat er sich halt ausgetobt. Und er tobt sich immer so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen aus. Er ist eine unfassbar freundliche Person. Er geht raus auf die Bühne und macht erstmal und dann macht das Publikum und dann macht er sofort von 0 auf 100 macht er einen Chor mit den Leuten und alle machen mit. Das ist unglaublich. Habe ich auch noch nicht erlebt. Also schon eine faszinierende Persönlichkeit. Da habt ihr bestimmt Spaß dran, euch das mal anzugucken. Der arbeitet mit allen möglichen, er wird überall eingeladen. Quincy Jones, der alte Produzent Quincy Jones, der hat ihn entdeckt. Der hat ihn von Anfang an unter die Fittiche genommen, schon vor seinem ersten Album. Also er ist gut eingebettet. Und ich finde wirklich, das ist der Mozart der Heutzeit. Der kann alles.
Dann sind ja auch für dich die Maßstäbe schon mal gesetzt, wo es hingehen soll.
Ja.
Ich glaube, ich würde dann auch gerne zur abschließenden Frage, um nochmal sozusagen den Schwenk zurück zu dem ganzen Projekt zu schaffen, würden wir dich ganz gerne nochmal fragen, einfach ganz offen, was bedeutet für dich Halt in Zeiten der Erschütterung? Kannst du damit sozusagen jetzt vor dem Hintergrund des Ganzen etwas anfangen?
Es ist tatsächlich auch interessant, so irgendwie, ne? Also eben. Natürlich ist das eine völlige Zeit des Innehaltens letzten Endes. Ja, also alle Leute sind erstmal runtergefahren. Ne? Und natürlich stellt man sich auch die Frage, will ich diesen Wahnsinn, den ich vorher hatte, will ich das eigentlich so wiederhaben? Will ich dann nachts noch irgendwelche Verträge schreiben und ein Angebot? Und will ich das? Also das muss man sich wirklich überlegen und das muss man dann neu mischen. Also das ist natürlich auch alles eine Frage von Gewohnheit. Diese Frage hat man ja auch meistens nach einem längeren Urlaub gehabt, ich jedenfalls, wenn ich so 2-3 Wochen Urlaub mal genommen habe, was viele Musiker auch gar nicht machen tatsächlich. Das klappt dann wieder nicht, weil dann doch ein Angebot reinkommt und dann spiele ich lieber und so. Aber ich habe das immer gemacht. Ich habe immer gesagt, nee, Urlaub, das halte ich mir frei, scheißegal. Danach war es auch immer schwer, die Maschine wieder ins Laufen zu bringen. Also das ist, im Kleinen wird das jetzt nach Corona im Großen so sein. So wie nach dem Urlaub, wo man denkt, ach, jetzt kommt, da nochmal anrufen und da nochmal und jetzt die Maschine wieder in Gang bringen, Kurbel, Kurbel, Kurbel. Es fühlt sich wirklich schwer an. Aber das wird man dann machen müssen und da muss man halt gucken, was will man denn wieder hochfahren. Ich fürchte, dass es darauf hinauslaufen wird, dass man dann doch alles wieder hochfährt, wo man merkt, man kann ein bisschen Geld verdienen. Auf jeden Fall innehalten, wichtig. Halt im Sinne von Geborgenheit finde ich natürlich auch wahnsinnig wichtig. Also, dass man irgendwie ein paar gute Freunde hat, mit denen man sich wirklich austauschen kann und denen man jeden Scheiß erzählen kann. Ich treffe mich auch wenig. Ich bin leider auch nicht so der totale Facebook-Typ. Da sind ja manche extrem aktiv und das ist nicht so mein Ding. Aber so ein paar wirklich gute Freunde, mit denen man über alles reden kann, notfalls auch online oder beim Spaziergang draußen, ne, das ist schon gut. Familie ist es natürlich auch für mich, wobei Corona da auch die Familie natürlich stärker unter Druck setzt. Klar, so, da kommt auch mehr Stress, als man es früher vielleicht hatte. Aber es ist natürlich trotzdem haltgebend auch. Ja, und dann eben selber gucken, dass man irgendwas macht, worauf man Bock hat. Einfach machen. Das ist das Wichtigste, glaube ich.
Perfekt. Vielen, vielen Dank. Also mit dieser Prämisse kann man ja, denke ich, auch gut in die nächste Zeit reingehen. Und insofern mit diesem Schlusswort bedanken wir uns dann auch für das Gespräch mit dir und auf jeden Fall für die offenen und persönlichen Worte. Und wünschen dir natürlich weiterhin möglichst viel Kreativität und Halt im Sinne von Innehalten in der kommenden Zeit. Ja, danke dir vielmals für das Gespräch.
Sehr gern.
Das war das Interview mit Sigi Dresen in der Podcast-Reihe Zinnefunkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut doch auch mal in unseren Shownotes vorbei. Dort findet ihr weitere spannende Infos rund um unsere heutigen Themen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.